Deutschlandfunk.
Ja, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Wir sind wieder vor Ort unterwegs im Mai in Sachsen-Anhalt, genauer gesagt in Halle an der Saale. Und alles, was es dazu zu wissen gibt, das folgt am Ende der Sendung.
Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Ja, und jetzt herzlich willkommen zurück zu dieser Folge 470 des Politik-Podcasts. Wir reden über Wolfram Weimer in den kommenden Minuten, weil es gibt viel zu sagen, viel zu streiten über den Kulturstaatsminister. Von der Berlinale bis zur Buchmesse hat er schon viel Unmut, viele Kontroversen ausgelöst, wobei ich mich frage, ob das vielleicht noch zu milde formuliert ist. Es gab Buhrufe, teilweise offenes Entsetzen in der Kulturszene. Und eigentlich ist er ja mal ganz anders in dieses Amt gestartet.
Ich bin ein Mann der liberal-bürgerlichen Mitte und Kulturkämpfer bin ich schon gar nicht. Ich bin wirklich ein Kulturverfechter.
Das Gegenteil ist der Fall. Dass wir ihre Stigmatisierung und ihre begriffliche und weltanschauliche Verengung der Vielfalt, ja, ihren fragwürdigen autokratischen Gestus nicht klaglos akzeptieren.
Ja, das war eine kleine Collage, die so ein bisschen beschreibt, mit was man es im Moment zu tun hat. Das war die Antrittsrede von Wolfram Weimer, als er im Mai in dieses Amt gestartet ist und dann die heftige Kritik bei der Leipziger Buchmesse vorgetragen durch den Vorsitzenden des Deutschen Börsenvereins des Buchhandels und dann Rücktrittsforderungen aus den Reihen des Publikums bei der Eröffnungsveranstaltung in Leipzig. Also man sieht, die Temperatur ist hoch und wir sortieren das jetzt. Ich bin Nadine Lindner, ich kümmere mich sonst eigentlich um die AfD hier im Hauptstadtstudio. Schau mir aber heute mal quasi als Gast die Diskussion in der Kulturpolitik an. Und ich freue mich, dass Wladimir Balzer bei mir ist, mir im Hauptstadtstudio gegenüber sitzt, quasi direkt rausgerauscht ist aus der aktuellen Stunde, die er sich angeschaut hat im Bundestag. Denn wir zeichnen auf am Freitag, den 20. März um kurz vor 15 Uhr. Wladimir, du bist im Hauptstadtstudio, du bist kulturpolitischer Korrespondent. Beschreib uns doch noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, aus welcher Perspektive du auf die Weimar-Debatte schaust und was dein Fokus ist.
Ja, ich schaue mir vor allem den politischen Raum an, in dem er sich bewegt, also tatsächlich seine Behörde, die ja eine sehr große Behörde ist, die es ja seit über 2 Jahrzehnten gibt und die durchaus auch die Kulturpolitik in Deutschland geprägt hat. Und schaue mir natürlich auch an, was im Parlament passiert, was ich jetzt gerade vorhin getan habe bei der Aktuellen Stunde, ist auch nicht so alltäglich, dass Kulturpolitik zu einer Aktuellen Stunde führt im Bundestag. Ist schon die zweite, die im Zusammenhang mit Wolfram Weimer da in dieser Legislaturperiode zu beobachten ist. Schauen wir also an, was sagt die Opposition, was sagen die Regierungsparteien, und da schon mal eine kleine Beobachtung. Auch innerhalb der Koalition gibt es Streit um Wolfram Weimer. Von der SPD gibt es nämlich Dauerkritik.
Oh, das wird natürlich spannend. Da schauen wir uns gleich mal an. Aber Stefan Koldehoff hilft uns noch dabei, die ganzen Ereignisse zu sortieren. Auch der Frage nachzugehen, mischt sich eigentlich Wolfram Weimer und damit die Bundesregierung zu sehr in die Kultur und den Kulturbetrieb ein. Stefan Koldehoff, du arbeitest schon lange im Kulturjournalismus. Du bist für den Deutschlandfunk als Chefreporter Kultur unterwegs mit der Mission, hinter die Kulissen des Kulturbetriebs zu blicken. Und du bist Teil eines Podcast-Teams, nämlich Tatort Kunst, wo es um echte Kriminalfälle im Kunstbetrieb geht. Schildere uns doch noch mal ganz kurz, wen du genau im Blick hast und mit wem du dich in deiner Arbeit vor allem jetzt so austauscht zum Thema Wolfram Weimer.
Naja, zu meiner Stellenbeschreibung zählt, mich zu zentralen kulturpolitischen, gesellschaftlich relevanten kulturellen Ereignissen von nationaler Bedeutung zu äußern und eben auch nicht nur im Bund, sondern vor allen Dingen bei den Institutionen und in den Ländern zu erkundigen, wie das, was in Berlin gemacht wird, dort ankommt. Also mich muss nicht nur interessieren, wie das Ganze entsteht, das macht Wladimir ja bei euch aus dem Hauptstadtstudio ganz toll, sondern ich kann gucken, wie kommt es denn an in der Republik.
Da bin ich ziemlich gespannt, und ich will aber, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, auch die Tiefe der Kritik einsteigen, noch mal ganz kurz eine Frage in den Raum werfen, die mich nämlich in dieser Vorbereitung auch beschäftigt hat. Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister, abgekürzt wird das ja ganz oft als BKM. Diese Abkürzung wird, ich vermute, zu 100% irgendwann in diesem Podcast auch noch fallen, heißt sozusagen übersetzt Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, daher dieses BKM. Und vielleicht, Wladimir, du hast ja relativ viel mit ihm zu tun. Was ist denn seine Jobbeschreibung eigentlich? Was macht er den ganzen Tag, wenn er sich nicht Kritik im Bundestag anhören muss? Oder was soll er machen?
Also er ist, vielleicht muss man das ein bisschen aufdröseln, also BKM, Beauftragte für Kultur und Medien. Sowas gibt es ja seit der damaligen rot-grünen Regierung, seit 1998, 99 gibt es diesen Posten. Er ist oder sie, das sind ja Frauen und Männer gewesen, Leiter, Leiterin einer obersten Bundesbehörde. Inzwischen hat die 430 Mitarbeiter. Wolfram Weimann nimmt an Sitzungen des Bundeskabinetts teil. Ohne Stimmrecht, ist aber damit eben tatsächlich auch technisch Teil der Bundesregierung. Und er ergänzt eben etwas Wichtiges, was natürlich generell gilt in dieser Republik, eine Kulturhoheit der Länder. Aber der Bund kann ergänzen, er kann Rahmenbedingungen schaffen, er kann Grundlagen aufbauen, die eben wichtig sind, eben auch für das Kulturleben in dieser Republik. Da geht es um ganz grundsätzliche Dinge wie Urheberrecht, da geht es um eine grundsätzliche Förderung von auch bundespolitisch wichtiger Kultur, da geht es auch um die Förderung von internationalem Austausch. Ein Anlass zum Beispiel war es damals, diese Behörde überhaupt zu gründen, dass auch international viele Player, auch Politiker international gar nicht wussten, mit wem spricht man. Mit 16 Bundeskulturministern sozusagen, die oder eben nur mit einem. Das war damals der Versuch, das auch international, dass man da einen Ansprechpartner hat. Er kümmert sich aber auch um Medienpolitik. Stichwort wäre zum Beispiel die Deutsche Welle, also der staatliche Auslandssender. Auch das gehört mit zu diesem Kulturstaatsminister. Er ist auch ein Medienstaatsminister. Kümmert sich auch um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also da, wo es eben um das kulturelle Erbe von Preußen geht, wo die Bundesländer aber auch eine Rolle spielen. Kümmert sich zum Beispiel um das Holocaust-Mahnmal, zum Beispiel das Haus der Kulturen der Welt, die Berlinale, Berliner Festspiele, alles, was so überregional bedeutsam ist.
Stefan, kann man da schon eine Linie sehen? Jetzt, er ist ja seit Mai im Amt, also das heißt jetzt ein knappes Jahr oder vielleicht noch nicht mal ein Jahr. Und jetzt mal abseits dieser großen Kontroversen, dieser ganzen Kritik und diesem Staub, der da aufgewirbelt wird, wenn man auf die Substanz schaut von dem, was er gemacht hat, was würdest du sagen, ist da wichtig zu wissen über die Arbeit von Weimar mal auf so einer substanziellen Ebene?
Also er ist ja vorher vor allem Journalist gewesen. Er war in führenden Positionen unter anderem bei der Welt und bei Focus tätig, bevor er dann eine eigene Verlagsgruppe gegründet hat. Da hat er schon bestimmte Positionen vertreten, die natürlich sofort dann auch in Buchform rausgesucht worden sind, als er das Amt vor etwa 10 Monaten innehatte. Also er hat konservative Positionen vertreten. Er hat Sätze geschrieben wie, der Konservative ist ein Patriot, er steht zum gefühlten Vaterland und kulturelle Identität sei immer statisch, die sei nicht veränderbar. Und das ist natürlich, so ein bisschen nah an Identitären, ohne ihm das jetzt zu unterstellen, Definition. Und deswegen hat sofort geheißen, oh, der will jetzt über die Kultur dieses Land verändern. Jetzt sollte man vielleicht noch darauf hinweisen, dass Kultur für viele konservative Menschen, und damit meine ich jetzt gar nicht Wolfram Weimar, sondern eher Politikerinnen und Politiker in den entsprechenden Parteien, dass Kultur eine eher linke Angelegenheit ist, weil Kultur selten konservativ ist, also bewahrend oder statisch oder stehenbleibend, sondern sich versteht als eine Art gesellschaftliches Labor, in dem man überlegen kann gemeinsam, ohne dass es Konsequenzen hätte, ausprobieren kann in Aufführungen, in Inszenierungen, in Bildern, in Kongressen, in Performances, wie Gesellschaft auch aussehen könnte, wie sie sich verändern könnte, wie sie vielleicht fairer, gerechter werden könnte. Und das ist bei vielen notiert mit links. Also Kultur ist immer links. Claudia Roth, die Vorgängerin von Wolfram Weimar, hat das sicherlich auch noch mal durch ihre Politik gefördert. Und das, was Weimar jetzt macht, das geht eben in eine andere Richtung. Also er betont das Konservative und er hat vielleicht auch bestimmten Dingen nicht mehr die Priorität gegeben, wie seine Vorgängerinnen und Vorgänger. Und da jetzt aber eine Linie zu sehen, das fände ich noch ein bisschen früh. Er ist sicherlich kein Linker, er ist sicherlich jemand, der versucht, auch mit Zustimmung der CDU-CSU-Fraktion, eher die ganze Sache wieder in die Mitte und das heißt aus seiner Perspektive dann ein Stück weiter nach rechts zu rücken. Das ist der Vorwurf, der ihm im Moment gemacht wird.
Was ich mich noch frage ist, gibt es denn so ein Idealbild jetzt für die Funktion oder für das Amt eines Kulturstaatsministers? Soll das ein Vordenker sein oder eine Vordenkerin? Soll es ein Mittler sein zwischen der Sphäre der Politik und der Kultur? Soll es ein kritischer Begleiter des Kulturbetriebs sein? Wladimir, kannst du es irgendwie auf einen Begriff bringen, wo man sagt, so, das wäre jetzt irgendwie eine gute Sache oder das ist so ein Idealbild?
Es sollte jemand sein, der einen guten Rahmen schafft, der Grundlagen schafft, auch in einer internationalen Kulturwelt, auch zum Beispiel bei den vielen Herausforderungen, die es gibt, zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz in der gesamten digitalen Welt, auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene. Also auch dieses Internationale ist eben wirklich sehr wichtig für diesen Posten. Er sollte bitte kein Vordenker sein. Also das, glaube ich, wäre eine falsche Jobbeschreibung. Es soll jemand sein, der die Möglichkeiten schafft, der die Räume erweitert, der Kultur auch Medien. Wie gesagt, muss man immer mit reinrechnen, ne? Kultur und Medien ist ja beides dort Teil dieses Jobs, der ihnen dort die Möglichkeiten verschafft, wirklich frei und gut zu arbeiten. Der aber auch in diesem Fall, und da kommen wir eben an einen kritischen Punkt, tatsächlich schauen muss, wohin fließt Geld? Also wohin wird staatliches Geld sozusagen hintransferiert? Und da sind wir in diesem Knackpunkt, der eben auch den Streit mit ausgelöst hat bei dem Buchhandlungspreis, wo eben Wolfram Weimer sagt, naja, das ist staatliches Geld und staatliches Geld sollte, zumindest wenn es aktiv verliehen wird, zum Beispiel an einen Buchladen oder auch an andere Projekte, nicht unbedingt Extremisten fördern, sagt Wolfram Weimer. Also das ist sein Ansatz. Und da, glaube ich, kommen wir so an einen wichtigen Knackpunkt, nämlich zum einen die Kunstfreiheit zu verteidigen, die Freiheit der Kultur auch zu ermöglichen, auf der anderen Seite aber auch, ja, nicht Extremisten zu fördern. Das ist sozusagen so ein bisschen dieses Spannungsfeld, in dem er sich bewegt.
Da sind wir eigentlich schon mittendrin an diesem Mittwochabend bei der Buchmesse, Eröffnung der Buchmesse in Leipzig. Und Wladimir, wir kennen beide Leipzig gut, haben beide auch in dieser Stadt gelebt zu unterschiedlichen Zeiten. Und die Tage der Buchmesse sind da ganz besondere Tage. Die Stadt vibriert quasi vor Literatur. Es gibt jetzt mal abseits dieses Betriebs auf dem Messegelände Wahnsinn, hunderte Veranstaltungen in der ganzen Stadt verteilt. Überall wird gelesen, über Literatur diskutiert. Eigentlich sind es Festtage für den Kulturbetrieb und für alle, die dort arbeiten. Aber am Mittwochabend hat sich das ganz anders dargestellt. Es gab eine Demonstration vor dem Gewandhaus, wo die Eröffnung stattgefunden hat. Es gab Buhrufe, die haben wir eben schon gehört, Rücktrittsforderungen. Und jetzt lass uns mal gucken, was genau da eigentlich passiert ist. Es ging ja darum, dass eine Jury 118 Buchhandlungen auszeichnen wollte und dann sind nachträglich, nach dieser Juryentscheidung, 3 Buchhandlungen abgesetzt worden, unter anderem die Schwankende Weltkugel aus Berlin, Rote Straße in Göttingen und The Golden Shop aus Bremen.
Eben durch die Behörde von Wolfram Weimer, muss man sagen. Ne?
Und das ist halt, und ich glaube, das ist ja irgendwie halt ein Punkt, wo ich ehrlicherweise ganz am Anfang nicht verstanden habe, okay, warum ist das so problematisch? Aber ich glaube, ein Knackpunkt, der auch viele ja wirklich betrifft, ist diese Situation, eine Jury entscheidet und die Politik grätscht rein. Könntet ihr, oder vielleicht auch Stefan, hättest du da nochmal Lust, was zu diesem Juryprinzip zu sagen? Weil ich habe das Gefühl, das ist irgendwie einer der Punkte, die da den Unmut auch nochmal ziemlich hervorgehoben haben.
Diesen deutschen Buchhandlungspreis hat Monika Grütters, die Vorvorgängerin von Wolfram Weimer, ins Leben gerufen. Und das Ziel war, unabhängige, also sogenannte inhabergeführte Buchhandlungen zu unterstützen, die auch ein Kulturprogramm anbieten. Also nicht die großen Buchhandelsketten, die es ja inzwischen mehr und mehr gibt. Und dafür gibt es eine unabhängige Jury, die bis zu 118 Buchhandlungen nominieren kann. Alle, die nominiert sind, kriegen schon mal sicher 7.000 Euro. Und dann gibt es noch 2 höhere Kategorien im fünfstelligen, niedrigen Bereich, die dann nochmal gesondert prämiert werden. Und diese unabhängige Jury, das sind Verlegerinnen, das sind Buchhändler, das sind Leute aus der Branche, auch Kritikerinnen und Kritiker, die legen diese Liste vor. Und in diesem Jahr ist es nun eben so gewesen, dass 3 dieser Buchhandlungen, die du gerade genannt hast, Nadine, wieder nachträglich von der Liste runtergenommen worden sind. Ungeschickterweise haben die dann alle eine E-Mail bekommen, die Jury hätte sich gegen sie entschieden. Das war wohl nicht so. Das war eine Entscheidung des BKM, wurde dann aber begründet damit, das sei ein Formschreiben gewesen und es täte leid. Und als dann nachgefragt wurde, warum denn wieder runter von der Liste, da hieß es dann eben, naja, man habe den Verfassungsschutz um eine Überprüfung gebeten. Es gab Hinweise offenbar aus dem BKM, aus der Fachabteilung, dass da möglicherweise verfassungswidrige Einstellungen in diesen Buchhandlungen, ich habe mit allen 3 telefoniert, vorhanden seien. Mit denen hat nie jemand gesprochen. Es war also nie jemand dort und hat gesagt, was macht ihr denn hier, was für eine Einstellung habt ihr denn? Es wurde mit Graffiti an den Häuserwänden argumentiert. Und Wolfram Weimer selbst musste diese Woche dann im Kulturausschuss auch nochmal sagen, dass ihm die Begründung des Verfassungsschutzes, was denn vorliegt gegen die 3 Buchhandlungen, selbst nicht vorläge. Er habe trotzdem diesen Schritt vollzogen, die 3 runterzunehmen. Und da würde ich ganz vorsichtig die Frage stellen, sind wir da noch im Rechtsstaat oder sind wir da schon bei Franz Kafka in seinem Roman Der Prozess? Da wird jemand angeklagt, verurteilt und er erfährt bis zum Ende nicht, wofür eigentlich.
Da sind wir eigentlich schon direkt bei diesem Prozess oder beziehungsweise bei diesem Verfahren, was angewendet wurde, das sogenannte Haber-Verfahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele jetzt erst in der Debatte rund um diesen Buchhandlungspreis überhaupt jemals davon gehört haben. Dabei ist das eigentlich schon über 20 Jahre alt. Seit dem Jahr 2004 bietet das Bundesinnenministerium quasi als Service den anderen Ministerien dieses Verfahren an, um damit Projekte zu überprüfen, die gefördert werden sollen oder gefördert werden. Und da wird dann geschaut, ob es mögliche extremistische Aktivitäten gibt.
Das sind nicht nur Kulturprojekte, muss man dazu sagen. Ne?
Genau.
Das sind auch andere Vereine, Demokratieprojekte, NGOs und so weiter. Ne?
Genau, weil parallel läuft diese ganze Diskussion ja eigentlich auch noch zum Beispiel in so Förderkulissen wie Demokratie leben. Ich erkenne da relativ viele Parallelen. Aber dieses Verfahren läuft über den Verfassungsschutz des BMI, also Bundesministerium des Inneren, auch das ist noch so eine Abkürzung, die fragt den Verfassungsschutz an nach bestimmten Regeln. Und das Ganze ist benannt nach der ehemaligen Staatssekretärin Emily Haber. Die hat das Verfahren 2017 zwar nicht erfunden, aber aktualisiert. Und wir haben Markus Pinder, unseren Sicherheitsexperten im Hauptstadtstudio, mal gebeten, einen ganz kurzen Erklärblock für uns zusammenzufassen.
Das Ziel dieses Verfahrens ist, so sagt es der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, durch eine frühzeitige Einbeziehung des Verfassungsschutzes missbräuchliche Inanspruchnahme staatlicher Leistungen durch extremistische und terroristische Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen auszuschließen. Und wie oft wird das jetzt gemacht? Da liegen Zahlen für die Jahre 2018 und 2019 vor. Da waren es insgesamt 284 solcher Anfragen. Das ist nicht wenig, aber insgesamt wiederum auch nicht so viel, wenn man sich vor Augen hält, dass wahrscheinlich Zehntausende von Organisationen Fördergelder des Bundes bekommen. Und nur in 3 Fällen hat dabei die Überprüfung zu einer Verweigerung der staatlichen Leistungen geführt, also auch nicht besonders oft. Aber diese Überprüfung ist natürlich ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung. Und deshalb muss sie nach Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen. Und die Bundesregierung beruft sich dabei auf das Bundesverfassungsschutzgesetz und argumentiert dann eben auch, dass der Verfassungsschutz eben nicht etwa neue Erkenntnisse über die jeweilige Nichtregierungsorganisation sammelt, sondern nur bereits bekannte Informationen in seinem Gutachten in Anschlag bringt. Der Verfassungsschutz muss sich knapp halten in seinem Urteil. Er gibt also keine ausführliche Begründung ab. Entweder heißt es liegen verfassungsschutzrechtlich relevante Informationen vor oder eben nicht. Wenn solche Informationen vorliegen, heißt das aber auch nicht zwingend, dass Fördergelder zurückgehalten werden müssen. Denn am Ende entscheidet nicht das Gutachten des Verfassungsschutzes, sondern das jeweilige Fachministerium, im jetzigen Fall das Kulturstaatsministerium, ob es auf Grundlage des Gutachtens bestimmte Leistungen für bestimmte Nichtregierungsorganisationen, in diesem Fall 3 Buchhandlungen, verweigern will.
Und da sind wir, glaube ich, auch bei einem entscheidenden Punkt. Tatsächlich, ich glaube, das, was das Bundesamt für Verfassungsschutz, was ja der Aufsicht des Bundesinnenministeriums untersteht, bezeichnen dieses Haber-Verfahren vielleicht wie so eine Art Serviceleistung. Das heißt also, es muss eine politische Entscheidung geben des Ministeriums oder der Behörde, das dann auch wirklich eben in etwas umzusetzen. Und das ist das Entscheidende, was hier auch im politischen Raum seit Tagen eigentlich diskutiert wird und die Frage, die sich immer wieder gestellt wird, was genau hatte nun der Verfassungsschutz bei diesen 3 Buchhandlungen tatsächlich gefunden und, wie wir es gerade gehört haben, auf Verweis auf eben den Geheimschutz erfahren wir davon nichts. Wir wissen nicht genau, wie viel Wolfram Weimer wirklich weiß. Aus dem BKM heißt es, man weiß auch nicht allzu viel, jedenfalls nicht genug, um sozusagen da jetzt nochmal irgendwie zu sehr auch in die Tiefe zu gehen. Teile davon kann man auch nicht veröffentlichen. Das ist wirklich in so einem Graubereich. Dennoch muss man natürlich auch die Frage stellen können, und es kommt ja zum Teil auch zum Beispiel aus der Union, es ist ja durchaus denkbar, dass auch ein Buchladen extremistisch sein kann. Auch ein Buchladen kann zumindest theoretisch ein Ort sein, an dem sich extremistische Kräfte treffen, wo es eine Vernetzung geben kann, wo tatsächlich auch, wie gesagt, pure Theorie, wo aber auch Strafbares geplant wird. Völlig ausgeschlossen bleibt das nicht. Und in diesem Spannungsfeld, glaube ich, bewegt sich das. Aber die Frage natürlich, die gestellt werden muss, ist dieses Haber-Verfahren, ist überhaupt der Verfassungsschutz die richtige Behörde, um tatsächlich da im Kulturbereich da auch so eine gewisse Kontrolle oder Nachrichtenfunktion zu übernehmen? Das ist eine wichtige Frage, die man, glaube ich, noch beantworten muss politisch.
Es führt jedenfalls, das ist deutlich zu spüren, innerhalb der Kulturszene im Moment zu einem großen Misstrauen und auch zu Angst. Auch wenn man Sätze hört, wie die von Wolfram Weimer gestern im Kulturausschuss, der Staat fördert, was er für richtig hält. Er dann aber gleichzeitig eben sagen muss, auf welcher Grundlage, weiß ich eigentlich selbst nicht. Ist es Geschmack? Ist es politische Einstellung? Reicht es schon, wenn in einer Buchhandlung die Schriften von Ulrike Meinhof aus den 60er Jahren, die nach wie vor lieferbar sind, in einem Regal stehen? Die stehen auch bei mir zu Hause im Regal, weil sie da sehr gute Essays über die Situation von Frauenhäusern für die Zeitschrift Konkret geschrieben hat. Also die Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe unter anderem mit Menschen aus der Filmbranche gesprochen, die mir gesagt haben, wir trauen uns im Moment keine Projekte einzureichen, die irgendwie einen politischen Inhalt haben, weil wir einfach gar nicht wissen, ob die den Förderrichtlinien entsprechen oder ob wir übermorgen dann auch die Leute mit den Schlapphüten und den Trenchcoats vor der Tür stehen haben.
Und ich glaube, das ist genau, Stefan, du sprichst, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, eben die Intransparenz dieser Entscheidung und die Intransparenz auch des Agierens von Wolfram Weimer. Egal, wie man das letztlich politisch bewertet, was er tut, wird es eben nicht klar. Und das ist, glaube ich, für den Kulturbetrieb, für den Kunstbetrieb, der ja natürlich auch eine gewisse Grundempfindlichkeit mitbringt, der ein starkes Sensorium hat, auch für gesellschaftliche Entwicklungen, für Stimmungen, ist das natürlich wahnsinnig schwierig, weil der braucht ein Maximum an Freiheit, ein Maximum auch an der Möglichkeit, auch radikale Denkräume, ästhetische Räume zu schaffen. Und da würde ich vielleicht den ersten Kritikpunkt auch an Wolfram Weimer nochmal setzen wollen, dass ich das Gefühl habe, dass er als Person, als Seiteneinsteiger auch jemand ist, der es leider in all diesen Monaten nicht geschafft hat, da auch so einen gewissen Instinkt, auch einen politischen Instinkt zu entwickeln für diese Kulturwelt, für diese Kunstwelt, die genau nochmal einen ganz anderen Atem braucht. Das kann man eben nicht wie, ich sag mal, bei der Stahlindustrie oder beim Bäckerhandwerk, bei allem Respekt, ja, wichtige und tolle Branchen, aber das kann man eben nicht vergleichen, dass man da mal ein bisschen dran dreht, hier mal eine Entlastung, dort mal irgendwie steuerlich was macht. Nein, der Kultur- und Kunstbetrieb ist etwas anderes und ich glaube, das hat er unterschätzt. Ich glaube aber nicht, dass er schlechte Intentionen hat. Ich glaube, er versteht tatsächlich die Gesetzmäßigkeiten dieses Kunst- und Kulturbetriebs nicht.
Ja, wobei, also ich habe mich ja gefragt, dieser Punkt, also der in den letzten Tagen ja wirklich für Kritik gesorgt hat, ist halt quasi eine Jury aus Fachleuten, trifft eine Entscheidung, die Politik krätscht rein. Ich habe mich gefragt, einfach mal auf einer ganz praktischen Ebene, warum hat man dann dieses Verfahren nicht vorher, bevor man die Leute in den Topf reintut, angewendet, einfach aus einer praktischen Erwägung? Und ich finde die Verteidigungslinie eigentlich ziemlich interessant, die Wolfram Weimer dazu aufbaut. Der hat ein langes Interview in der Zeit gegeben, was gerade gestern rausgekommen ist. Und der sagt, nein, bei diesem Buchhandlungspreis wird nicht zensiert. Er argumentiert, es ist halt nur ein Staatspreis, der nicht vergeben wird. Die denkbar sanfteste Form, in der der Staat ausdrücken kann, dass er Extremisten nicht auch noch fördert. Es gab Informationen des Verfassungsschutzes, wir mussten so handeln. Also quasi kurz zitiert jetzt eine Passage aus diesem Interview. Also er wehrt sich gegen diesen Zensurvorwurf und sagt, naja, wir greifen da ja nicht ein, wir zeichnen es halt einfach nicht noch extra aus.
Und das ist auch nicht ganz unberechtigt, wenn ich ja kurz einhaken darf. Das ist auch nicht ganz unberechtigt, weil ich glaube, man muss erstmal ganz nüchtern feststellen, es ist kein Verbot. Es ist keine Zensur im klassischen Sinne. Es ist nur ein Nichtgewähren von Fördergeldern. Dieser Buchhandlungspreis ist ja erst einmal Fördergeld. Auch jetzt gerade in der Aktuellen Stunde im Bundestag, jetzt am Freitagnachmittag auch durchaus diskutiert wurde, brauchte so einen Preis überhaupt eigentlich? Das ist ja ein kulturwirtschaftlicher Förderpreis, mehrere tausend Euro an diese Buchhandlungen, die zum Teil eben wirklich auch einen tollen Job machen. Aber die Frage muss man natürlich auch stellen können, ist dieser Preis überhaupt noch gerechtfertigt oder muss er ganz neu, ganz anders definiert werden? Muss er kultureller definiert werden? Muss er anders vergeben werden? Aber es ist kein Verbot. Natürlich können diese Buchhandlungen weiter tätig werden und die sind ja auch im Moment sehr erfolgreich, weil viele Menschen denen da auch die Tür einrennen.
Stefan.
Eine dieser Buchhandlungen hat, glaube ich, gerade Wolfram Weimer zum Mitarbeiter des Monats ernannt, weil sie so viele Kundinnen und Kunden haben wie nie zuvor.
Passenderweise, ja.
Das Interview aus der Zeit fliegt Weimar heute aber auch schon wieder um die Ohren, weil er die Buchhandlungen da als extremistisch bezeichnet hat. Und da sagen eben die Inhaberinnen und Inhaber, das ist eher abschneidend, und haben jetzt gerichtlich geklagt auf Unterlassung dieser Behauptung. Und auch das ist ja wieder eine absurde Situation. Weimar sagt auf der anderen Seite, ich weiß nicht wirklich, was der Verfassungsschutz da herausgefunden hat, macht sich aber die Einordnung als extremistisch zu eigen. Das ist nicht geschickt, wie Wladimir gerade sagte, da ist er irgendwo noch nicht richtig angekommen. Und vielleicht ein zweiter Hinweis noch. Natürlich ist die Kunstfreiheit Artikel 5 im Grundgesetz verankert, aber das heißt ja nicht, dass Künstlerinnen und Künstler machen dürfen, was sie wollen. Die unterliegen natürlich auch den Strafgesetzen. Und da gibt es Beleidigung und da gibt es Ehrabschneidung und, und. Also vollkommen frei ist natürlich auch ein relativer Begriff.
Es gab jetzt einen Vorschlag vom Sebastian Gugolz, den wir schon gehört haben in der kleinen Collage am Anfang. Das ist der Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der hat jetzt gesagt, wir müssen irgendwie da rauskommen aus der Situation, hat vorgeschlagen, ein unabhängiges Gutachten zu erstellen. Er hat jetzt nicht ganz genau gesagt, wer das machen soll, aber um halt quasi dieses Licht ins Dunkel zu bringen, weil man sich ja in diesem Spannungsfeld bewegt, dass es ja nicht um das Sortiment dieser Buchhandlung geht. Und es geht ja offensichtlich auch nicht um dieses Graffiti. Deutschland verreckt bitte, immerhin, es wird bitte gesagt, was aber sich auf einen Songtext der Punkband Slime ja referenziert, wo das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hat, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt, wo Wolfram Weimar argumentiert, naja, es ist zwar von der Meinungsfreiheit her zulässig, aber jetzt lange nicht förderwürdig. Also er versucht da ja immer in diese, wie soll ich sagen, Zwischenräume zu gehen. Könnte so ein Gutachten vielleicht auch das Vertrauen wiederherstellen, was ja meiner Ansicht nach ziemlich gelitten hat? Nicht nur zwischen dem Literaturbetrieb, sondern wir schauen ja gleich nochmal auf die Berlinale, auch anderen Subsystemen, anderen Subsystemen innerhalb des Kulturbetriebs.
Ja, ich weiß nicht, wie so ein Gutachten aussehen soll. Stefan, hast du eine Idee? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich tatsächlich die Situation weiterbringt, weil Wolfram Weimar sich in so eine Situation ja gebracht hat. Ich glaube, es würde eigentlich nur maximale Transparenz etwas ergeben. Und die Grundfrage an dieses sogenannte Haber-Verfahren, was wir vorhin schon diskutiert haben, das wird ja selbst als Verfahren ja auch in Frage gestellt. Übrigens von vielen anderen Ministerien schon angewendet, auch von Claudia Roth schon einmal angewendet im Falle eines rechtsextremen Verlages. Diese Klagen der Buchhändler werden sicherlich auch dazu führen, dass dieses Verfahren nochmal aufgemacht wird und nochmal vielleicht komplett in Frage gestellt wird. Das ist ja kein rechtsstaatlich verbindliches Verfahren, wo man auch Rechte hat als Betroffener. Ich glaube, das muss geklärt werden. Ich glaube nicht, dass ein Gutachten hilft.
Ich sehe das ganz ähnlich. Ich wüsste A, auch nicht, wer es erstellen sollte, und B, ich möchte eigentlich auch nicht eine ganze Branche unter Generalverdacht sehen. Also wenn man das jetzt einmal macht, dann öffnet das ja Tür und Tor für die folgenden Jahre. Und ich weiß auch nicht, was heißt, wir müssen über diesen Preis sprechen. Ich finde ihn eigentlich gut konstituiert, von einer CDU-Kulturstaatsministerin ins Leben gerufen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da die Regularien in Ordnung sind, dass man einer unabhängigen Jury vertrauen kann. Und wenn es Probleme gibt, muss man die, wie Wladimir gerade sagte, transparent und vor allen Dingen auch so geräuschlos lösen, dass nicht die ganze Branche in Panik gerät.
So, wir kommen jetzt von B wie Buchmesse, springen wir ein Stückchen zurück zu B wie Berlinale. Das hat uns im Februar beschäftigt. Oder ich glaube, Wladimir hat es eher beschäftigt. Mich hat es nicht so sehr beschäftigt. Ich habe dann immer nur gehört, was Wladimir im Deutschlandfunk darüber berichtet hat oder was in den Zeitungen darüber stand. Im Kern ging es ja auch da um die Frage eines Eingriffs in die künstlerische Freiheit. Konkret ging es um die Präsidentin der Berlinale, Trisha Tuttle, oder künstlerische Leiterin der Berlinale, deren berufliche Zukunft auf diesem Posten ziemlich auf der Kippe stand, nachdem ein syrisch-palästinensischer Regisseur in der Abschlussveranstaltung während der Preisverleihung der Berlinale scharfe Kritik geübt hat zum Thema Gazakrieg und auch die Bundesregierung ja direkt angegriffen hatte, gesagt hat, wer schweigt oder wir werden uns merken, wer mittut. In diesem, ich glaube, er hat sogar Genozid gesagt.
Er hat genau den Begriff verwendet, ja.
Wie war die genaue Formulierung, Wladimir?
Er hat sie auf Englisch gesagt und er hat Genocide verwendet. Also das kann man dann mit dem Genozid oder Völkermord übersetzen, hat das als gesetzt dort von der Bühne gesagt. Das wird ja von Gerichten noch überprüft, ob das zutrifft oder nicht. Darüber kann man natürlich in einem freien Land reden. Ist ja überhaupt keine Frage. Das kann man diskutieren, ob man dem zustimmt oder nicht. Und es war eben auch so ein bisschen dieser Satz, den du da gesprochen hast, eben den man auch als Drohung empfinden konnte. Wir werden uns an die erinnern, die gegen uns waren. So sinngemäß hat er es formuliert. Daraufhin ist Carsten Schneider, der Bundesumweltminister, aufgestanden und aus Protest gegangen. Übrigens, Wolfram Weimer war nicht bei der Abschlussveranstaltung der Berlinale interessanterweise dabei. Danach gab es heftigen Diskurs darum, ob Trisha Tuttle nun noch die Richtige sei. Hinter den Kulissen wurde durchaus auch Druck ausgeübt und für sie war das eine ganz schwierige Situation. Und da ging es eben auch schon, genau was wir vorhin besprochen haben, die Frage, wie geht man um mit der Freiheit der Kunst, mit auch der Freiheit von kulturellen Institutionen und will gleichzeitig aber auch gegen Extremismus vorgehen. Und jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt, nämlich Kampf gegen Antisemitismus. Das ist für Weimar ein zentraler Topos.
Genau, das hat er schon ganz am Anfang bei seinem Amtsantritt gesagt. Aber ich würde gerne nochmal in die Strukturen reingehen. Weil ich habe mich nämlich am Anfang auch gefragt, okay gut, Wolfram Weimar kann ja eine Meinung zu Trisha Tuttle und zur Berlinale haben. Aber hat er auch das Recht, beziehungsweise über welche Strukturen kann er überhaupt Einfluss nehmen darauf, wer die Leiterin der Berlinale ist? Wie funktioniert das genau? Funktioniert das über Geld oder wo ist quasi der Hebel, den er ansetzen kann?
Also die Berlinale wird mit zu großen Teilen vom Bund finanziert. Über die Hälfte des Etats stammt vom Bund über diese Institution, die heißt Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin, KBB. Da gibt es einen Aufsichtsrat, also so ein Board, der eben auch das alles dementsprechend auch kontrolliert, zum Beispiel das Haus der Kulturen der Welt und viele andere Institutionen, die Berliner Festspiele, das ist Theatertreffen mit dabei und vieles andere mehr. Da hat der Bund schon stark mitzureden. Qua Amt ist Wolfram Weimar Vorsitzender dieses Aufsichtsrates. Dadurch hat er starken politischen und fachlichen Einfluss tatsächlich als Aufsichtsratsvorsitzender. Dadurch hat seine Stimme Gewicht und dadurch konnte er überhaupt so nach vorne gehen.
Vielleicht merkt man an solchen Stellen auch so ein bisschen, dass er den Blick hat auf eine bestimmte Tradition, die es mal gegeben hat in Deutschland, dass tatsächlich führende Politikerinnen und Politiker dann auch aktiv Einfluss genommen haben auf Ämter. Also unter Helmut Kohl in den 80ern gab es immer die Einteilung, wenn jemand eine hohe Stelle bekommen sollte, auch bei Rundfunkanstalten, ist das einer von uns oder ist das einer von den Sozen? Das war so ein festes Zitat bei ihm. Das ist lange vorbei. Also die Möglichkeit, die direkte Einflussnahme zu nehmen, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr, gerade in der Kultur nicht mehr. Darauf ist ja bei der Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Hinblick auf Buchhandel, Verlage und so weiter nochmal deutlich hingewiesen worden, dass es da eine gewisse Emanzipation oder Resilienz gegenüber den politischen Autoritäten gibt. Und ich glaube, dass Weimar das auch noch nicht an allen Stellen verstanden hat. Uns ist beispielsweise zugetragen worden, anonym, es ist ganz interessant, wenn man mit Leuten im Moment über Weimar sprechen möchte, sagen ganz viele, aber bitte nur off the records, wir möchten da nicht genannt werden und auch nicht im O-Ton auftauchen. Uns ist gesagt worden, dass er irgendwann, als er das Amt kurz innehatte, gesagt hat, er hätte auch schon eine Idee, wie er jetzt die Intendanz bei der Deutschen Welle neu besetzt. Und derjenige, mit dem er darüber gesprochen hat, hat ihm dann erst erklären müssen, erstens sei das schon besetzt und zweitens gäbe es bestimmte Verfahren und Regularien und Gremien, nach denen das läuft. Also möglicherweise ist er da in einer bestimmten politischen Tradition, die nicht mehr der politischen Wirklichkeit entspricht.
Ich frage mich halt auch, ob man da nicht irgendwie sieht, dass jemand, der Quereinsteiger ist, der ja eigentlich eine lange journalistische Karriere vorher hatte, der bei der FAZ gestartet ist, dann über die Welt, dann zur Gründung des Magazins Cicero gekommen ist, dann dort ausgestiegen ist, die sogenannte Weimar Media Group gegründet hat mit seiner Frau, wo er verschiedene Publikationen wie den The European oder Veranstaltungsformate wie den Ludwig-Erhard-Gipfel dann durchführt.
Also er hat ja eine Kritik stand, ne?
Genau, da kommen wir gleich noch zu, weil der nächste wird im April stattfinden und da können wir eigentlich, jeden Monat hat ja seine Weimar-Debatte im Moment, also im Februar hatten wir die Berlinale, jetzt ist März, jetzt ist Buchmesse, April ist dann der nächste Ludwig-Erhard-Gipfel, also es wird auch nicht langweilig, aber ich will nicht zu viel vorhergreifen, aber ich glaube, man könnte da nochmal irgendwie drauf schauen, ob diese Verheißung, die ja sonst dieser Punkt hat, wir holen einen Quereinsteiger rein, wir holen jemanden, der als Publizist sich sowohl meinungstechnisch als auch in diesem Medienumfeld bewährt hat, dort eine Meinung schon entwickelt hat, vielleicht auch Meriten verdient hat, je nachdem, wie man sieht, dass der diesen Politikbetrieb aufmischt. Und ich finde es ziemlich spannend, dass auch Wolfram Weimar das von sich selber sagt, in eben jetzt nochmal zurückgesprungen zum Zeitinterview, der sagt, als Quereinsteiger verhalte ich mich anders als Profipolitiker, die das seit 30 Jahren machen. Das hat auch seine Vorteile. Welche Vorteile genau hat er da nicht gesagt? Und auf der anderen Seite steht dann halt eben die Wahrnehmung, die teils auch aus seiner eigenen, also nein, aus der CDU kommt, der zwar nicht angehört, aber die ihn ins Amt dorthin gebracht hat, dass man sieht, Quereinsteiger, die haben keine politische Erfahrung und man sieht, dass es dort an inhaltlicher und politischer Kompetenz mangelt. In diesem Spannungsfeld habe ich das Gefühl, bewegt sich Weimer vielleicht auch gepaart mit einem Sendungsbewusstsein, was er vielleicht auch mitbringt. Stefan?
Ich glaube tatsächlich, dass Quereinstiege Vorteile haben können, weil man anders und unkonventioneller denkt. Aber ich glaube, bei Wolfram Weimer zeigt sich auch, dass Politik eben auch ein Handwerk ist. Ich nehme mal ein Beispiel. Er hat im Interview der Woche, Wladimir, mit dir angekündigt, es solle jetzt ein NS-Raubkunstgesetz kommen. Da wird seit langem drüber diskutiert, wie kriegen wir es endlich hin, dass Bilder, die vor allem jüdischen Familien nach 33 gestohlen, enteignet, geraubt wurden, wieder zurückkommen. Und da muss man auch die privaten Besitzerinnen und Besitzer heute mit einbeziehen. Da sind schon viele dran gescheitert, unter anderem der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier hat gesagt, wir kriegen das so in der Form nicht hin. Weimer stand politisch wegen Berlinale und anderen Sachen unter Druck, kündigt jetzt an, wir machen einen neuen Anlauf, so wie er auch angekündigt hat, wir holen die Harvard University nach Deutschland, wir sprechen über KI-Unternehmen aus den USA und China, da hat man nichts mehr von gehört. Ich habe mich mal in den Ländern erkundigt, hat Weimer vorher mit irgendeinem Landeskulturminister über so ein NS-Gesetz gesprochen, denn deren Mehrheit braucht er im Bundesrat. Ich habe beim Bundesfinanzministerium nachgefragt, da sind hunderte von Millionen nötig für so ein Gesetz, um die Menschen, die heute Bilder rechtmäßig besitzen, zu entschädigen. Nein, überhaupt nichts, gar nichts. Also die Kerngedanken des politischen Geschäfts, nämlich Mehrheiten organisieren und Geld für Projekte organisieren, ich glaube, da hapert es an vielen Stellen und ich glaube, dass wir deswegen von vielen Ankündigungen hinterher auch nichts mehr hören.
Man muss aber dazu sagen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die Forderung nach einem verbindlichen Restitutionsgesetz, die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Stefan, du kennst dich da ja auch gerade auf diesem Gebiet so gut aus. Wir hatten ja ganz lange diese Kommission, die dann eben sehr langsam gearbeitet hat, nur ganz, ganz wenige Fälle überhaupt bearbeiten konnte, wenn es um die Rückgabe von NS-Raubkunst ging. Und dann war international auch die Forderung, wir brauchen ein Gesetz, wir brauchen ein Raubkunstgesetz. Und das wollte er, will er anpacken. Also wie realistisch das dann ist, wird man dann sehen. Aber ein paar Dinge sind ja schon im Raum. Oder zum Beispiel das Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung, das so einen Rahmen schafft eben für die NS-Gedenkstätten, aber auch die Gedenkstätten, die an das SED-Unrecht erinnern. Das hat er ja auch auf den Tisch gepackt, wo ja Claudia Roth, seine grüne Vorgängerin, noch dran gescheitert war, im Streit mit den Gedenkstätten. Also ich glaube tatsächlich, was sozusagen Erinnerungskultur angeht, das ist ihm schon wichtig und zentral. Er ist leider eben politisch nicht vernetzt genug. Er ist auch handwerklich immer noch nicht da, wo er sein müsste, um so etwas auch, sag mal, von den Mehrheiten her, im parlamentarischen Betrieb, von den Stakeholdern her besser vorzubereiten. Das gelingt ihm leider nicht. Deswegen, ja, ist er leider bei diesen Themen immer noch eher fast publizistisch mehr unterwegs als politisch, leider.
Also publizistisch würde heißen, er hat eine Meinung dazu, er sagt Dinge, aber er macht nichts. Oder?
Ja. Also. Ja, er versucht, nein, ganz so ist es nicht. Gibt schon Bereiche, wo er auch durchaus, wie gesagt, dieses Gedenkstättenkonzept hat er verabschiedet. Bei der Filmförderung hat er einiges erreicht. Es gibt jetzt diese Investitionsverpflichtung für Streamingdienste. Daran war Claudia Roth auch noch gescheitert. Er versucht jetzt bei den Musikstreamingdiensten aktiv zu sein. Da hat er 3 runde Tische organisiert. Wie weit er da kommt, werden wir sehen. Aber ein paar politische Projekte hat er schon auch auf den Weg bringen können. Das politische Handwerk, das fehlt ihm leider immer, noch immer.
Stefan.
Bei der Filmförderung hat dann aber letztlich auch noch der Koalitionsausschuss mit eingreifen müssen, um das Ding auf den Weg zu bringen. Aber Wladimir, stimmt eigentlich das Zitat von ihm, dass er nur eine Legislaturperiode machen wolle? Das wurde uns mehrfach zugetragen. Ich habe nirgends gefunden. Hat er das tatsächlich gesagt? Denn viele Projekte, gerade in der Kultur, sind ja durchaus langfristige Dinge.
Also ich sag mal so, es gibt im Berliner Politikbetrieb den Begriff Hintergrundgespräch. Das sind so Gespräche, aus denen man nicht eins zu eins zitieren kann und auch keine Originaltöne dabei hat. Aber aus vielen verschiedenen dieser Hintergrundgespräche destilliere ich tatsächlich seinen Willen, zurückzukehren in die Unternehmerschaft, in die Publizistik nach seiner Amtszeit als Kulturstaatsminister. Noch ist ja offen, ob er überhaupt die gesamte Legislaturperiode übersteht angesichts des jetzigen Drucks.
Ne? Also das ist eigentlich jetzt meine Frage, die ich mir stelle. ob überhaupt die Frage, dass er eine zweite Legislaturperiode haben wird, im Moment nicht einfach völlig absurd klingt, angesichts des politischen Drucks, der auf ihm lastet, wo ja im Moment nichts darauf hindeutet, dass das geringer sein wird. Und wenn man das irgendwie zusammenfasst, er hat ja, ich finde, über die Berlinale ja auch nicht nur in der nationalen Kulturpolitik, sondern ja auch in der internationalen Kulturpolitik für totale Verunsicherung gesorgt. Zur Frage, was darf man hier eigentlich noch sagen? Was darf man auch über so Themen wie Gaza und Israel überhaupt noch sagen in Deutschland öffentlich? Und wann wird man dafür kritisiert und abgestraft? Kurzer Blick in die Glaskugel. Bleibt er bis 2029, bis eigentlich die nächste Bundestagswahl regulär auf dem Zettel steht, oder wird es vorher schon eng?
Stefan, ich gebe dir den Vortritt mit der Prognose.
Danke, das ist sehr lieb. Ja. Also für 2029 würde ich die berühmte Hand nicht unbedingt ins Feuer legen, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten keinen Rücktritt oder keine Entlassung erleben werden. Das wird mir sowohl aus CDU und CSU gespiegelt, als auch aus verschiedenen anderen Ländern, weil eben das bedeuten würde, dass Merz eventuell aufgefordert würde, eine größere Kabinettsreform anzugehen. Weimar ist ja nicht der Einzige, der da in der Kritik steht. Und es stehen Wahlen an, es stehen Landtagswahlen an, es stehen Kommunalwahlen an. Ich glaube, dass man sich die Blöße nicht geben will, denn da haben wir so noch nicht drüber gesprochen, müssen wir jetzt auch gar nicht groß vertiefen. Nadine, das ist eigentlich dein Ressort, dein Beritt. Es gibt ja viele, die sagen, Weimar macht es unter anderem auch, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und es sei da auch ein bisschen traurig, dass das nicht so gelingt, sondern dass er von der AfD auch sehr stark angegriffen wird. Also ich glaube, man wird auch der AfD da im Moment keinen Vorwand geben wollen, weitere Kritik an der Bundesregierung zu üben und damit weitere Stimmen möglicherweise zu kriegen. Also nochmal, 2029 nicht sicher, aber ich glaube 2026 doch eher noch.
Ich finde es ziemlich interessant, dieses Verhältnis von Weimar und der AfD, weil am Anfang, glaube ich, die Annahme stand, dass er der AfD Themen klaut, dass er auch Debatten in einem konservativen Sinne prägt, der CDU beziehungsweise auch selbst jetzt als Nicht-Parteimitglied, aber auch dieser Bundesregierung einfach so einen konservativeren Touch gibt, auch in diesem etwas linkslastigen Kulturbetrieb vielleicht den einen oder anderen da auf die Füße tritt. Aber ich glaube, dass innerhalb der AfD gibt es vielleicht auch gerade Wetten, wer seinen Skalp dann irgendwann in den Händen halten wird. Also es gab im Dezember schon Rücktrittsforderungen gegen Weimar und ich finde es ehrlicherweise ziemlich interessant, sich anzuschauen, aus welchen Perspektiven die AfD Weimar kritisiert, weil man dort meiner Ansicht nach sieht, dass die AfD ihre ganz klassischen Politikmuster da wieder drüber legt, indem sie nämlich erstens sagt, aha, Herr Weimar ist ja auch Teil dieser korrupten Elite. Also das heißt, indem er eigene Kontakte, die er hat, auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel versilbert, auch für seinen Verlag, für seine Verlagsgruppe versilbert, auch wenn er jetzt formal dort ein Stückchen sich rausgezogen hat, beziehungsweise sich auch erstmal komplett rausgezogen hat. Aber da wird er als korrupte Elite, korruptes Establishment dargestellt. Und dann nutzt die AfD zum Beispiel auch so Dinge wie jetzt die Debatte um den Buchhandlungspreis für eine Kritik an den Strukturen, um die es geht. Indem dann gesagt wird von Götz Frömming, kulturpolitischer Sprecher, wir schaffen einfach diesen ganzen Buchhandlungspreis ab. Quasi die Kulturszene ist linkslastig und subventionsgierig. Wir schaffen diese ganzen Preise ab. Da soll kein Steuergeld mehr reinfließen. Und da habe ich das Gefühl, dass dort dann auch die AfD entweder sein Verhalten kritisiert oder dort, wo es mal nach ihrem Gusto läuft, gesagt wird, aha, die AfD wirkt. Wir hatten Recht mit unserer Kritik. Wir hatten Recht mit unserer Kritik an potenziell linksextremistischen Buchhandlungen etc. etc. Also ich glaube, man darf die AfD nicht unterschätzen, dass sie sich immer wie auf einem Buffet die Themen dann runterpickt, die ihr in den Kram passen.
Und dazu passt auch die Kritik der AfD tatsächlich am Verfassungsschutz, was ja natürlich, wie wir wissen, seine Gründe hat, denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hat natürlich die AfD auf dem Kieker, der wichtigsten Gegner sozusagen, wenn man so will, aus AfD-Sicht. Und es war heute auch bei der Aktuellen Stunde im Bundestag nochmal zu erleben, wo auch AfD-Vertreter gesagt haben, ist denn der Verfassungsschutz überhaupt die richtige Institution, um dort zu intervenieren? Da wurde dieses Haber-Verfahren eben aus der Sicht der AfD, also aus der rechten Perspektive heraus, da in Frage gestellt. Das fand ich auch sehr interessant. Und man muss auch dazu sagen, und das ist wirklich eindeutig so, das ist auch, wenn man mit Wolfram Weimar im persönlichen Gespräch ist, der Mann hat auch viele Feinde von rechts. und viele Feinde auch sozusagen oder Gegner in diesem, sage ich auch, rechten publizistischen Umfeld. Viele Portale, die da oft gegen ihn schießen, die auch gegen seine Firma, wo er eben die er selbst mit gegründet hat, schießen. Und ich glaube schon, das kann man ihm durchaus zugute halten, dass er eben auch tatsächlich jemand ist, der gegen Extremismus versucht vorzugehen, auch von rechter Seite. Und die AfD ist ein Gegner von Wolfram Weimer.
Er hat sich als Team Brandmauer irgendwann mal bezeichnet. Und ich habe das Gefühl, dass die Zahl derjenigen innerhalb der CDU bzw. der CDU-nahen Menschen täglich abnimmt, die sich als Team Brandmauer verstehen. Aber Stefan wollte noch was ergänzen dazu.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Rücktrittsfrage eingehen, wirklich nur ganz kurz. Eine Frage wäre ja auch, wer sollte nachfolgen? Es gibt kaum mehr oder es gibt nur noch sehr, sehr wenige wirklich im Kern kompetente Kulturpolitikerinnen und Politiker in den Bundestagsfraktionen. Christiane Schenderlein aus Sachsen-Anhalt, die eine heiße Kandidatin war für dieses Amt, hat inzwischen Staatsministerium für Ehrenamt und Sport, auch unter dem Bundeskanzler. Ja. Also auch da wird man sich dreimal überlegen, ob man ihn wirklich in die Wüste schickt.
Und eben, was ja auch schon gesagt wurde, ist, Wolfram Weimer ist ein Merz-Kandidat, der ist von Friedrich Merz in diese Bundesregierung geholt worden. Und ja, wenn jetzt sozusagen Weimer zurücktreten müsste, dann würde das auf jeden Fall auch dem Kanzler angerechnet werden. Also er wird seine schützende Hand lange über ihn halten und noch ist es nicht heftig genug angesichts auch internationaler geopolitischer Entwicklungen, als dass das wirklich nun ein massives Problem für die Bundesregierung wäre. Zumal er ja auch nicht, das haben wir ja auch noch gar nicht gesagt, er ist ja kein eigener Minister, er ist Staatsminister. Das heißt, er hat den Status eines Staatssekretärs mit einer wichtigen Behörde, ja, aber er ist kein Minister, der nun klassisch vereidigt werden müsste, ne?
Aus der Kategorie unnützes Wissen gibt es noch zwei Details aus dem Artikel im Munzinger. Das ist eine Personendatenbank, die man nutzen kann, wo über sehr viele Personen aus Kulturpolitik, aus der Wissenschaft kleine Biografien drin sind. Und da wird erwähnt, dass er mit Friedrich Merz nicht nur diese freundschaftliche Verbindung hat, sondern die beiden haben sogar am gleichen Tag Geburtstag. Das ist der 11. November. Und sie sind gleich groß, nämlich 1,98 Meter. Also vielleicht ist das Teil ihrer Verbundenheit, aber das ist auch die Wahrnehmung innerhalb der CDU-Leute, die teilweise sich nur anonym zitieren lassen, dass gesagt wird, naja, wir können ihn nicht stoppen in dem, was er tut, auch wenn wir es nicht gut finden, weil wir genau wissen, dass er halt ein Mann des Kanzlers ist. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen auf ein anderes Level gehen. Wir haben jetzt über diese zwei relativ konkreten Punkte gesprochen, über den Buchhandlungspreis und wir haben über die Berlinale gesprochen. Und da gibt es halt schon Leute, die wirklich wahnsinnig nervös sind und auch warnen, wie zum Beispiel Sven Lehmann, der ist Politiker der Grünen, der Vorsitzende im Kulturausschuss. Und der sagt, es gibt jetzt schon, oder der sagt, oder der macht dieses Spannungsfeld auf, was er bei Weimer sieht und was ich ehrlicherweise auch sehe, dass Wolfram Weimer auf der einen Seite vor Autokratien warnt, vor der Einschränkung von Diskussionsräumen warnt, dann aber wiederum diese Freiheitsräume ja enger macht durch politische Intervention, siehe Buchhandlungspreis, siehe Berlinale, und dass er jetzt eine Selbstzensur beobachtet bei Akteuren in der Kultur, Selbstzensur aus Angst, irgendwas falsch zu machen, nämlich dann die Frage, zeigt man diese Ausstellung noch, zeigt man diesen Film? Und Sven Lehmann geht dann sogar so weit, dass er sagt, das wäre dann, wenn sich diese Selbstzensur durchsetzt, wäre das dann das Ende von Artikel 5 unseres Grundgesetzes, also Kunst- und Wissenschaftsfreiheit. Und Sven Lehmann sagt sogar, er glaubt, es sei sein Auftrag, also Wolfram Weimers Auftrag, die Institution zu zerstören. Das ist ein Zitat, was die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat. Und ich finde, das ist ja schon massiv. Also das ist ja ein Wahnsinn eigentlich, gerade in Zeiten von Donald Trump und anderen Autokraten, die ja auch ganz aktiv in die Kunst- und Kulturfreiheit eingreifen.
Stefan, da wollte ich dich auch mal fragen, wie du das wahrnimmst, was die Emotionalisierung dieser Debatte angeht. Das haben wir auch in Leipzig erlebt, das haben wir bei der Berlinale erlebt. Das spricht natürlich auch sozusagen für die Passion, die da auch im Kulturbetrieb ist. Das ist ja auch schön, aber sie ist inzwischen bei einem Niveau angekommen, wo es wirklich um Grundfragen der Politik in Deutschland geht, um Freiheit, um Meinungs- und Kunstfreiheit. Ich habe es vorhin im Bundestag erlebt bei dieser Aktuellen Stunde. Da gab es zwei ostdeutsche Abgeordnete, Katrin Göring-Eckardt, die wir kennen von den Grünen, und Holger Mann von der SPD, die tatsächlich in Bezug auf Leipzig auf die friedliche Revolution Bezug genommen haben, auf die Demonstranten von damals, von 89. Also da werden inzwischen Bögen aufgemacht, die ich persönlich als zu weit empfinde, weil, nochmal kurz gesagt, hier wird ja nichts geschlossen oder verboten, sondern hier wird nur die Frage gestellt, wo fließen staatliche Gelder hin?
Ja, aber es werden ja deutliche Botschaften gesendet, oder? Ich weiß nicht, Stefan, wie du das siehst.
Also mir geht's da ähnlich. Ich finde da auch vieles drüber. Und von Zerstörung von Institutionen würde ich auch nicht sprechen. Es ist allerdings, glaube ich, schon so, dass von immer mehr Menschen im Kulturbetrieb erwartet wird, zu Themen Stellung zu nehmen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Ich glaube, zu Antisemitismus können wir uns alle äußern. Da haben wir ein relativ klares Verständnis alle. Aber wenn ich zum Beispiel höre, im Herbst findet in Hamburg eine Ausstellung über jüdische Sammlungen in Deutschland vor 33 statt und die Veranstalter machen sich gerade Gedanken, wie reagieren wir, wenn wir auf Gaza angesprochen werden, dann sind das wirklich inzwischen Verbindungen, die kann ich auch nicht mehr nachvollziehen. Und das Zweite ist tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so eine Art von Angst. Also wenn uns viele Leute offen etwas über Herrn Weimer oder über die Bundeskulturpolitik sagen und wir dann fragen, so können wir das jetzt aufnehmen und es kommt ein Nein, dann lautet die Begründung immer, naja, wir wollen natürlich auch weiterhin Anträge stellen können, Bezuschussungen bekommen. Das muss man sich klar machen. Die Kulturbranche ist abhängig von Subventionen. Also das mag die AfD noch so blöd finden. Die ist nicht selbsttragend. Kultur wird auch nie selbsttragend sein. Es gibt eine Angst, keine Gelder mehr zu bekommen.
Aber ist nicht genau das der springende Punkt? Oder wo ich mich frage, wie kann da eigentlich dieses Verhältnis zwischen Politik als Bereitsteller von Mitteln, auch Finanzmitteln, und der Kultur, die ja frei sein möchte, Intendantinnen und Intendanten möchten ja ihre Ausstellung freigestalten, ihre Filmfestivals etc. etc. Wie befinden wir uns da im Moment in einer Neusortierung, in einer stärkeren Verschiebung zu politischen Erwägungen, die dann zulasten der Freiheit der Kunst am Ende geht?
Also zulasten der Freiheit der Kunst glaube ich nicht. Wie gesagt, ich finde, die Debatte geht zum Teil wirklich zu weit. Wir sind ja international in Deutschland, wenn man es mal im Vergleich zum Beispiel mit den USA oder auch mit anderen Ländern, sehr gut aufgestellt, was Geld für die Kultur angeht. Das sind ja viele Milliarden, die in die Kultur fließen und das ist auch gut so. Und wir haben ja schon gesagt zu Beginn dieses Podcasts hier, dass das meiste Geld ja nicht vom Bund kommt für die Kultur, sondern von den Ländern. Und die können sich ja auch mal in die Nase fassen, inwieweit da eigentlich genug fließt, inwieweit da auch Strukturen erhalten werden, inwieweit Theater blühen können, inwieweit Museen blühen können. Nein, die haben große Etatprobleme und beschweren sich über ihre Kulturminister auf Länderebene. Die Kommunen müssen massiv sparen. Dort gibt es viele Schließungen. Da hat der Bund ja gar nicht viel mitzureden. Also das ist ja, was das Kulturgeld in Deutschland angeht, ist es ja verteilt. Und die Mehrheit ist immer noch bei den Ländern und bei den Kommunen. Das darf man nicht vergessen.
Stefan wollte, glaube ich, noch was ergänzen.
Genau das, was du sagst. In den Ländern und Kommunen ist es eben nach wie vor freiwillige Aufgabe. Also das heißt, wenn irgendwo gestrichen wird, dann ist keine Kommune, kein Land verpflichtet, die Kultur da außen vor zu lassen. Deswegen haben viele Vorgängerinnen und Vorgänger von Herrn Weimer ja Kultur als Staatsziel gefordert und ins Grundgesetz so eintragen lassen wollen, damit es eine Verpflichtung des Staates gibt, sich auch für die Kultur, für dieses große gesellschaftliche Labor einzusetzen. Das ist eben bis heute nicht der Fall.
Und ich will auch niemandem dazu nahe treten, aber natürlich gibt es immer auch eine gewisse Gewöhnung natürlich auch an bestimmte Kulturfördermaßnahmen. Und auch im Kulturbetrieb muss man sich immer wieder auch Fragen stellen, inwieweit sozusagen man sich vielleicht zu sehr auch abhängig macht von staatlichen Geldern. Das ist keine Aufforderung, da zu kürzen. Ich sage
aber,
nur, die
aber
Frage
was
muss
wäre,
gestellt
aber
werden.
Was wäre die Alternative? Dann private Kulturinstitutionen?
Zum Beispiel Stiftungen, andere Möglichkeiten, das zu finanzieren. Ich sage nicht, dass man das von heute auf morgen machen soll, dass man das machen muss. Aber diese Frage muss auf jeden Fall möglich sein. Auch die Verteilung der Gelder innerhalb der Kulturszene. Wir reden ja von Kultur. Das ist ja, wir wissen, ein riesiges, breites Gebiet. Es gibt bestimmte Einrichtungen, die verlangen viel. Bei anderen sind die ganz schlank. Die ganze Off-Szene, die freien Bühnen, die brauchen nicht viel Geld.
Stefan, dann müssen wir aber, glaube ich, auch über die prekäre Situation vieler Menschen im Kulturbetrieb reden. Das ist ein ganz anderes Thema. Also, dass SchauspielerInnen zum Beispiel am Beginn von Theaterferien entlassen werden, dann monatelang überhaupt kein Geld bekommen und dann für die nächste Spielzeit erst wieder eingestellt. Das gehört auch in den Kontext.
Ich würde aber gerne jetzt nochmal auch auf eine andere Ebene gehen. Ich frage mich halt auch, ob Wolfram Weimer in seinen Akzentsetzungen, auch in der ganzen Ungeschicklichkeit, in der er da unterwegs ist, irgendwie so ein Symptom ist für eine sich verändernde politische Großlage, die, ich denke, auch spätestens dann irgendwie mit dem Wechsel von Olaf Scholz zu Friedrich Merz, also das heißt von der SPD zur CDU, die CDU, die den Wahlkampf ja unter anderem auch mit diesem Spruch bestritten hat, links ist vorbei, also dass da ein Wetterwechsel, man könnte auf Englisch sagen, auch Vibe-Shift irgendwie stattgefunden hat und dass Wolfram Weimer jetzt eine der sichtbarsten Symptome dieser Entwicklung ist. Ich fand es ziemlich spannend, was der Claudius Seidel dazu in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Ja, okay, schon wieder Süddeutsche, aber ich fand es wirklich spannend, weil er hat gesagt, naja, ein Mann, der Tradition und Geschichte als Auftrag und Verpflichtung betrachtet, gegen so einen wäre nichts einzuwenden gewesen. Im Gegenteil, dem gefühlslinken und oft ein bisschen denkvollen Kulturbetrieb würde ein Konservativer womöglich gut tun, schon weil er Künstler und Kulturfunktionäre zur Selbstreflexion und Schärfung der eigenen Meinung provozierte. Also quasi dieses gegen den Strich bügeln, Positionen. Ich glaube, das gehört ja auch zum kulturellen und zum kulturpolitischen Diskurs, eigene Positionen zu hinterfragen, die Positionen von anderen zu hinterfragen. Ich frage mich halt aber, ob er nicht da einfach grandios scheitert in der Art und Weise, wie er vorgeht. Und das Vertrauen so quasi durch ist, dass auch diese Diskussion vielleicht gar nicht mehr stattfinden kann. Stefan?
Ich glaube, er wird dann scheitern, wenn er das als Versuch einer Metapolitik, also als den Versuch sieht, die Gesellschaft über Kultur schon im vorpolitischen Vorfeld umzudrehen. Da hat es verschiedene Versuche gegeben. Das hieß in den 80ern geistig-moralische Wende. Das hieß in den Nullerjahren Leitkultur. Da hat sich immer eine sehr resiliente Kulturszene vehement dagegen gestellt und gesagt, lasst uns unsere eigenen Prinzipien entwickeln. Dagegen, ich will es nochmal sagen, was auch Wladimir schon gesagt hat, dagegen, dass er eine andere politische Einstellung hat und vielleicht auch Kulturpolitik anders ausrichtet als seine Vorgängerin Claudia Roth von den Grünen, da kann man im demokratischen, pluralistischen Staat überhaupt nichts gegen sagen. Aber es darf eben nicht in Canceling und Zensur enden.
Ja, das mit dem Canceling, ich bin mir da nicht so sicher. Also man muss ja vielleicht ein Stichwort nochmal erwähnen, das haben wir kurz vorhin gedroppt, nämlich Kampf gegen Antisemitismus. Das ist, wenn man sich fragt, was treibt Wolfram Weimer an, dann ist das eine der Faktoren, die ihn tatsächlich antreiben. Und das muss man ihm auch erstmal zugestehen, dass er das tut. Und wir wissen, dass Antisemitismus feiert leider Hochkonjunktur, auch in der Kultur. Wir wissen, dass es das gibt, auch im Kulturbetrieb. Und wir wissen auch, dass es immer wieder auch zum Beispiel israelische Künstlerinnen und Künstler gibt, die oder Künstler mit jüdischem Hintergrund, die tatsächlich, wir haben es ja erlebt auch in den vergangenen Monaten, immer wieder selbst auch gecancelt worden sind und in die Ecke getrieben worden sind.
Und Auftritte abgesagt.
Es sind Auftritte abgesagt worden. Und auch tatsächlich, alles, was auch nur annähernd im Kontext von Israel passiert, hat Schwierigkeiten im deutschen Kulturbetrieb. Man muss es leider so deutlich sagen. Und das ist durchaus eine gute Intention von ihm, das zu versuchen. Wir haben es bei der Documenta erlebt, Stefan, da kennst du dich ja auch sehr gut aus, wie Claudia Roth, damals seine grüne Amtsvorgängerin, komplett gescheitert ist an der gesamten Antisemitismusdebatte, die diese Documenta an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Und ich glaube, daraus hat Wolfram Weimer aus seinem, ja, wie soll man sagen, christlich-bürgerlichen Hintergrund durchaus vielleicht seine Konsequenzen gezogen und will dem stärker nachgehen. Wie er das praktisch dann realisiert, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist der Impuls, aus dem das kommt. Und wir haben auch schon zum Thema Gaza auch schon erlebt, dass der Kultur- und Kunstbetrieb stark erschüttert worden ist und dass auch Menschen von der Bühne getrieben worden sind, sozusagen auch von Gaza- und Palästina-Aktivisten.
Stefan? Das sehe ich genauso, aber das Mittel der Kultur ist der Diskurs, ist die konstruktive Auseinandersetzung, nicht die autoritative Setzung. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass er das durch die Skandale der letzten Wochen vielleicht begriffen hat. Man hört ja von ihm tatsächlich immer häufiger den Satz, wir müssen reden, reden, reden. Und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung.
Ja, wobei er hat sich ja ziemlich zurückgehalten. Heute in der Aktuellen Stunde hat er ja nicht gesprochen, eigentlich im Parlament, was er vor allem für die, das ist ja die politische Arena. Er hat ja auch in Leipzig wenig, das ist ihm ja vorgehalten, wenig Selbstkritik auch geäußert, hat ja auch bei der Leipziger Buchmesse wenig Termine genommen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass bei ihm so eigener Anspruch und Wirklichkeit dann doch ziemlich auseinanderklaffen. Aber mich würde jetzt so, wir biegen langsam schon auf die Abschlussrunde ein, aber eine Frage finde ich wirklich noch wichtig. Und das ist das, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Nämlich, ob Wolfram Weimer wirklich in ungebührlicher Art und Weise als Politiker, als Kulturstaatsminister in den Kulturbetrieb eingreift und dort Dinge macht, die wirklich verwerflich sind und ungehörig sind und wo er quasi sein Mandat und sein Amt überschreitet oder vielleicht sogar missbraucht. Wladimir?
Es ist, also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist es kein Missbrauch seines Amtes. Bisher Wir werden natürlich sehen. Also klar, wie gesagt, es gibt ja Klagen. Gerichte werden dann Entscheidungen treffen. Da wird man sehen. Es wird eine Weile dauern, bis es da Entscheidungen gibt. Aber für mich ist das kein Missbrauch seines Amtes. Es ist ein ganz besonderes Verständnis dieses Amtes, das man kritisieren kann und in Teilen auch muss. Aber es ist kein Missbrauch. Ich finde das immer noch zu viel. Es ist, wie gesagt, Wolfram Weimer hat bisher nicht versucht, irgendetwas zu verbieten oder etwas zu canceln. Es ging nur um staatliche Förderung. Bei der Berlinale gibt es vielleicht einen besonderen Fall, wo eben tatsächlich diese Berlinale, wie auch andere Kulturveranstaltungen, von einem ganz bestimmten Thema, nämlich dem Nahostkrieg, dem Gaza-Konflikt, fast schon überwölbt wurde. Und wo man auch kritisch anmerken kann, wo bleibt da das Filmfestival als künstlerisches Festival? Da hat er versucht einzugreifen, da ist er absolut zu weit gegangen. Das war auch wirklich falsch, diesen Druck auszuüben, gerade auf die sehr, sehr bewährte Tuscha Tatl, die eine tolle Berlinale Leiterin ist. Da hat ihm wieder mal das Gefühl gefehlt, da hat er die falschen Schritte unternommen. Aber das war noch immer kein Missbrauch des Amtes. Irgendeine Kulturpolitik muss er ja betreiben.
Naja, weiß nicht, Stefan, wie siehst du es?
Naja, im Grunde genommen ist es genauso, wie Wladimir gerade gesagt hat. Er hat nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Geld. Das andere sind die wenigen Gremien, in denen er über Personalentscheidungen mitzudiskutieren hat. Solche Fragen werden wiederum in Frage gestellt, wenn er da fragwürdige Entscheidungen fällt. Also da funktioniert das demokratische System noch. Er kann ja nicht in ein Museum gehen oder in ein Theater und sagen, so, das jetzt aber bitte nicht mehr, die Ausstellung wird jetzt geschlossen. Das war zu höfischen Zeiten mal so. Die sind Gott sei Dank lange vorbei. Also es gibt eine sehr wache Kulturszene, die aufpasst, wo ist die Gefahr des Übergriffs gegeben. Deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen, weil es solche fragwürdigen Situationen gegeben hat. Aber wie Wladimir gerade sagte, die werden jetzt geprüft.
Wobei ich frage mich halt, wenn man jetzt so Sachen anschaut wie Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, wo es erst hieß, machen wir aus finanziellen Gründen einfach nicht. Jetzt gibt es irgendwie die Rolle rückwärts. Da würde ich halt schon die Frage stellen, ob da nicht auch dieser Eingriff auch über das Geld dann stattfindet. Und perspektivisch wird es ja auch so sein, dass mehrere wirklich wichtige und zentrale Kulturinstitutionen vor Personalentscheidungen stehen. Berliner Festspiele, Humboldt-Forum, Haus der Kulturen der Welt, Kulturstiftung des Bundes, da laufen Verträge aus und oder müssen verlängert werden. Ist da nicht auch irgendwie eine Einflugschneise?
Aber auch da kann er nie allein entscheiden. Er ist nie der alleinige Entscheider. Er ist vielleicht in diesen Gremien eine wichtige Stimme, aber es gibt nirgendwo eine einsame Entscheidung von Wolfram Weimer über eine bestimmte Personalie. Es reden immer auch noch andere mit. Das ist immer wichtig zu sehen. Also klar, er ist halt niemand, der sich genug vernetzt hat. Das ist wirklich schmerzlich zu sehen, wie wenig er sich im Kulturbetrieb auch vernetzt hat, wie wenig er Vertrauen aufgebaut hat. Ganz im Gegenteil. Und das geht so natürlich nicht weiter. Er kann nicht ernsthaft gegen diese Branche anarbeiten. Er muss mit dieser Branche leben und mit ihr arbeiten und da Vertrauen aufbauen. Mhm. Wenn ihm das nicht alsbald gelingt, dann hat er so ein massives Problem, dass auch die Kulturpolitik auf Bundesebene gelebt ist.
Aber ist dieses Verhältnis zur Kulturszene noch reparierbar? Weil ich hatte es eben ja schon angedeutet, Stefan, es gibt ja nicht nur die eine homogene Kulturszene. Mhm. Es gibt die Museen, es gibt die klassische Musik, die Hochkultur, es gibt die Off-Szene,
Kulturszene, eine traditionelle Kulturszene.
Es gibt die Literaturszene, auf die man im Moment natürlich zu Recht wegen der Buchmesse schaut. Stefan, kannst du da auch vielleicht Unterschiede erkennen im Grade oder Filmszene natürlich, im Grade des Vertrauensabrisses?
Also es gibt natürlich die Branchen, die stärker finanziell auch von seinen Zuschüssen abhängig sind. Die sind im Moment ein bisschen ruhiger und äußern sich weniger. Ich habe das erste Mal tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Wladimir, bei der Eröffnung der Buchmesse gedacht. Da haben Leute vor dem Gewandhaus gegen ihn protestiert. Gut, das war erwartbar und das war auch in Ordnung. Aber die Leute, die ihn innen ausgepfiffen haben, das waren im Grunde genommen, das war seine Bubble. Das waren die Leute, auf die er sich verlassen können müsste und die sich auf ihn verlassen können müssen, die nicht unter einem Generalverdacht stehen möchten und die Nächsten, die überprüft werden, sein müssten. Deswegen da habe ich zum ersten Mal gedacht, jetzt wird es ein bisschen einsam da oben im Elfenbeinturm und da müsste er jetzt vielleicht mal runterkommen und dann nicht wieder zum Starnberger See, um das nächste Ludwig-Erhard-Forum zu organisieren, sondern vielleicht tatsächlich mal in die Tiefen und Untiefen seines eigentlichen Jobs.
Und droht da denn das nächste Ungemach? Die Weimar Media Group will im April den nächsten Ludwig-Erhard-Gipfel veranstalten. Ich bin gespannt, ob er überhaupt stattfindet, weil im Moment ist es so, steht unter keinem guten Stern. Bundesminister haben ihre Teilnahme abgesagt. Es ist unklar, ob, ich glaube, der Einzige, der im Moment kommen möchte, ist Philipp Amthor, Staatssekretär im Digitalministerium von Carsten Wildberger. Aber auch da bin ich mal gespannt, ob das wirklich stattfindet. Der Freistaat Bayern hat sich aus der Förderung zurückgezogen. Klammer auf, vielleicht auch eine kleine Spitze aus der CSU, namentlich Marco Söder, in Richtung Wolfram Weimer. Aber Wladimir, was erwartest du im Hinblick auf den Gipfel? Ist das jetzt vorprogrammiert schon irgendwie der nächste Skandal und wir können jetzt schon unsere Texte vorschreiben? Oder?
Also ganz viele haben sich ja zurückgezogen. Nadine, du hast es ja erwähnt. Also Bundesminister sind rausgegangen, Bayern ist rausgegangen. Man muss auch dazu sagen, vielleicht nochmal, was die politische Unterstützung von Wolfram Weimer angeht. In der Unionsfraktion ist die zwar stark, ja, aber bei den CSU-Teilen schon ein bisschen anders, weil wir wissen von Markus Söder, dem CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten, der kam mit Wolfram Weimer überhaupt nicht gut. Deswegen fiel ihm das auch nicht schwer, sich aus diesem Erhard-Gipfel zurückzuziehen. Ich glaube, die anderen Debatten um Kunstfreiheit, um die Rolle von Wolfram Weimer sind so viel mehr aufgeladen als dieser Erhard-Gipfel. Da ist ja wirklich dann nur noch, mit Verlaub, nur noch die zweite Reihe da, dass das wahrscheinlich nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Das andere überlagert es.
Und noch einen Ausblick würde ich dann gerne wagen, weil Stefan, du hast ja dann in der kommenden Woche in deiner Funktion als Chefreporter Kultur auch noch eine größere Recherche zu Wolfram Weimer im Programm. Sag doch noch mal zwei Sätze dazu. Was erwartet die Hörerinnen und Hörer?
Das bin ich nicht alleine. Das ist auch der Kollege Lars Beger und das ist Wladimir Balzer, die beide mit dabei sind. Wir haben versucht, das ganze Feld mal zu arrondieren. Also wir haben festgestellt, wir müssen jetzt über ganz, ganz viele kleinteilige Ereignisse im Zusammenhang mit Wolfram Weimer berichten und wahrscheinlich geht das auch noch weiter so. Wir wollen jetzt wirklich mal versuchen, ein bisschen größer zu blicken. Wer ist er? Was will er? Was kann er nicht? Was muss sich dringend ändern? Das Ganze auf dem Sendeplatz von Kultur heute im Deutschlandfunk im Kölner Programm am kommenden Dienstag 17.35 Uhr.
So, also das Radio anschalten, nicht den Podcast anschalten, ganz wichtig. Linear wird es gesendet. Ich bin sehr gespannt und werde natürlich reinhören, was ihr da noch ausgrabt jetzt in den nächsten drei Tagen. Dann möchte ich an der Stelle herzlichen Dank sagen für Moritz Metz in der Redaktion, Ralf Seidler in der Technik, Stefan Kolderhoff zugeschaltet aus dem Funkhaus in Köln, Chefreporter Kultur des Deutschlandfunks, Wladimir Balzer, kulturpolitischer Korrespondent im Hauptstadtstudio. Und wir haben versucht, uns der Personalie und der Politik von Wolfram Weimer zu nähern und mal von unterschiedlichen Seiten drauf zu blicken. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen, über Kritik, vielleicht auch gerne über eine kleine Manöverkritik zu diesem Thema Informationsblock, was wir, die Stammhörer, Stammhörerinnen werden es gemerkt haben, zum ersten Mal heute ausprobiert haben. Gerne mal, fandet ihr das gut, fandet ihr das schlecht, fandet ihr das so mittel, wie können wir es vielleicht noch verändern? Da würden wir uns einfach sehr freuen unter politikpodcast@deutschlandfunk.de oder via Signal oder WhatsApp an die 0160 9130 7007. So, und jetzt müssen wir über den Mai noch reden. Wir müssen über den 12. Mai reden. Am 12. Mai öffnen sich um 18 Uhr die Türen in Halle an der Saale und zwar genauer gesagt am Neuen Theater. Wir sind dort als Politik-Podcast unterwegs und wir werden über Sachsen-Anhalt reden, über die Wahl dort. Und wir wollen natürlich auch mit vielen reden, die in Sachsen-Anhalt wohnen und die selber wählen gehen dürfen oder die vielleicht in einem Nachbarbundesland wohnen, siehe Leipzig. Wir werden diskutieren über die Wahl, über das Wahljahr, unter anderem auch mit Niklas Ottersbach, der unser Landeskorrespondent dort ist. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt mitdiskutieren und Fragen stellen. Kostenlose Tickets gibt es über den Link in den Shownotes oder ihr schreibt an die bekannte E-Mail-Adresse und dann antwortet euch der Moritz Metz.
Übrigens auch kulturpolitisch nicht ganz unwichtig, das Bauhaus in Dessau. Da greift die AfD in Sachsen-Anhalt ja diese Institution an. Die hat Wolfram Weimer, muss man jetzt auch mal sagen, heftig verteidigt, auch im Bundestag.
So, also der Kreis schließt sich, die Fragen bleiben offen. Herzlichen Dank, schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Danke euch beiden.
Danke, Stefan.